Also ich könnte ja schon.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wie es mit dir ist, aber ich kann ja auch eigentlich immer.
So. Podcasten?
Unbedingt.
Yay. Komm. Machen
es
wir.
Ist ein bisschen schnöde und es ist ein bisschen öde. Ich trinke heute Mineralwasser.
Oh.
Ja, für gewöhnlich podcaste ich ja hier ganz gerne mal mit einem Fläschchen Sekt.
Das
also
haben die
nicht ganzes Fläschchen,
Gläschen Sekt. Das haben die uns heute irgendwie vorenthalten, ne? Ich weiß auch nicht, aber wir haben uns auch nicht drum gekümmert.
Es ist überhaupt ein Jahr der Entbehrungen. Ja. Morgen Feiertag, am Samstag kein Sekt, an diesem Freitag die Hälfte der Kollegen hat frei. Es ist ein Trauerspiel.
Ja, und dann können wir noch nicht mal zum Shoppen rüber nach Holland, ne?
Ja.
Weil da zu hohe Corona-Zahlen sind. Na gut, aber wir machen es uns trotzdem flauschig hier. Heute mal wieder Damenrunde. Hatten wir auch schon lange nicht mehr,
das
ne?
Das ist wohl wahr. Und ich habe aber, wo wir jetzt hier gerade so launig anfangen, eigentlich ein ganz ernstes Thema.
Okay.
Du warst diese Woche in der Redaktionssitzung mit dabei, als ich dir vom Vater einer lieben Bekannten von mir erzählt habe. Und
ja.
Ich hätte das unheimlich gern im Programm gemacht. Also ich hätte das unheimlich gerne als redaktionellen Beitrag gehabt. Aber der Mann, um den es geht, ist 86 Jahre alt. Das heißt, jetzt nicht mehr der rüstigste Rentner.
Mhm.
Und auch einfach emotional von diesem Thema, was ich so gerne behandelt hätte, unheimlich arg gebeutelt und sehr betroffen. Worum geht's? Wir feiern morgen den 3. Oktober, deutsche Wiedervereinigung. 30 Jahre sind wir wieder ein vereintes Land. Und trotz alledem, it's still a long way to go im Prinzip. Und das merkt man unter anderem auch daran, dass selbst 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Menschen, die im Unrechtsstaat DDR gelebt haben und da Unrecht erlitten haben, dass die nicht alle von sich sagen können, das ist abgegolten, mir ist wieder Recht widerfahren oder diese Ungerechtigkeit wurde in irgendeiner Form aufgearbeitet. Ganz konkret geht es um meine liebe Freundin Sina, die in der DDR geboren wurde, zusammen mit ihrem Bruder, also Familie. Es war eine Familie, der es eigentlich verhältnismäßig gut ging. Der Vater war selbstständiger Kaufmann.
Das heißt, die hatten da, was hatten die für ein Geschäft?
Die hatten einen Lebensmittelladen.
Okay. Mhm.
Ne? Und was ist damals passiert? Es war 1982, als die Stasi versucht hat, Sinas Vater als inoffiziellen Mitarbeiter anzuwerben, als Informant. Und er hat das abgelehnt. Und von da an war der bei denen so ein bisschen auf dem Radar.
Mhm.
Und irgendwann mal gab es dann eine Durchsuchung bei ihm zu Hause und im Geschäft. Und da haben sie dann Westgeld gefunden. Also die haben mit Westgeld ein bisschen gehandelt. Der hatte ganz gute Kontakte in den Westen. Also der hatte auch beispielsweise Westschokolade oder so für besondere Anlässe und für besondere Freunde und so. Mein Gott, der war Kaufmann, ja. Also der hat im Endeffekt hat er nichts Unrechtes getan, aber etwas getan, was diesem Staat nicht gefallen hat. Was dieser Staat aber draus gemacht hat, also die haben dann beispielsweise Fotos gefaked bei dieser Hausdurchsuchung, wo der Vater angeblich Goldschmuck im Mehl versteckt hätte und so. Und der Punkt ist, die hatten damals nicht mehr als die anderen, aber es ging halt ihnen insofern gut, als dass sie dadurch, dass sie einen Laden hatten, halt schon Mehl hatten, wenn sie Mehl brauchten.
Mhm.
Bingo, ne?
Ja.
Aber es war nicht so, dass das eine reiche Familie war oder dass da mehr war als bei anderen. Die hatten es vielleicht, was die Beschaffung angeht, ein bisschen einfacher, aber ansonsten war das eine ganz bescheidene Familie. Ihr Vater ist daraufhin eingesperrt worden, er war 7 Jahre lang in Haft.
Mhm.
Kam dann 89 frei.
7 Jahre kam, Entschuldigung, wenn ich dazwischen grätsche, aber 7 Jahre Gefängnis.
Weil er sich nicht für die Stasi hat anwerben lassen.
Das ist heftig. Also ich war schon mal in einem Gefängnis, was quasi jetzt hier so unter modernen Voraussetzungen und so ist. Und das ist schon extrem beklemmend, die Vorstellung, da ständig drin sein zu müssen. Aber ich mag mir nicht vorstellen, wie das irgendwie damals zu diesen Zeiten im DDR-Gefängnis gewesen sein muss. Und dann 7 Jahre für so einen Quatsch. Das finde ich heftig.
Ja.
Also es ist echt, boah.
Absolut, mag man sich nicht vorstellen, dass einem so viel Lebenszeit gestohlen wird. Er kam dann 89 raus. Ich kürze das jetzt mal so ein bisschen ab. Mhm. Dann war ja auch hier Mauerfall, Wiedervereinigung und so weiter und so fort. Und du bist ja selber auch Juristin, studierte.
Ja.
Vielleicht kannst du mir das ein bisschen besser aufdrüsseln. Und es ist wohl so, dass ihr Vater strafrechtlich rehabilitiert wurde. Das heißt,
er hat keine Vorstrafen.
Genau, ihm wurde zugestanden, dass er damals nichts Unrechtes getan hat, dass er zu Unrecht im Knast saß. Das schon, mal ganz abgesehen davon, dass diese Familie natürlich total gelitten hat, weil die haben die Konzession für den Laden verloren. Die Mutter war auf einmal alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern, musste sich also und ihre zwei Kinder durchbringen mit dem Mann, der im Gefängnis saß und die Nachbarn, die mit dem Finger auf sie gedeutet haben und so. Also es war ja alles damals nicht lustig. Das heißt, es ging nicht nur um diesen Vater, sondern dieser Vorgang hat ja diese ganze Familie betroffen. Wenn der Papa im Gefängnis sitzt, was macht das mit dir als Kind? Weißt
du? Vor allen Dingen denkst du ja
du
als
schämst
Kind,
dich.
Ja eben, du
kannst
denkst
es nicht
ja
einordnen.
Wer im Gefängnis ist, der muss ja was gemacht haben. So denkt man ja als Kind.
Ja, das ist ja auch das, wie wir unsere Kinder erziehen. Wer was Böses tut, muss dafür eine Strafe bekommen. So. Ne? Ja, absolut. Also diese ganze Nummer und was da dran hängt, das ist ja nicht nur dieser reine Akt mit, da ist ein Unrecht passiert und später hat dann also die deutsche Bundesrepublik gesagt, okay, Herr P. Punkt, Ihnen ist Unrecht widerfahren, wir erkennen das an. So, das hat der Staat, also das hat die Bundesrepublik Deutschland, aber nur zivilrechtlich oder strafrechtlich gemacht. Aha. Was ihm fehlt, ist die verwaltungsrechtliche Rehabilitation. Weil daran wiederum hängen so Sachen wie Rentenansprüche beispielsweise. Und da geht es tatsächlich um richtig Geld.
7 Jahre sind lang.
Ja, nicht nur das, sondern, also die haben das mal hochgerechnet, im Endeffekt geht es um eine Summe, also das hat einen Streitwert von, ich glaube, um die 150.000 Euro.
Boah.
Sinas Vater geht es aber gar nicht mehr oder gar nicht mal so sehr um das Geld, sondern halt einfach um dieses, du willst, wenn du schon 7 Jahre deines Lebens verloren hast und 7 Jahre deines Lebens hinter Gittern verbracht hast, deine Familie nicht gesehen hast, nicht mitbekommen hast, wie deine Tochter ihren Schulabschluss gemacht hat, angefangen hat zu studieren und so weiter und so fort. Wenn dir das alles schon genommen wurde, dann willst du wenigstens auf ganzer Linie für unschuldig erklärt werden. Also der will unbedingt für sich diese verwaltungsrechtliche Rehabilitation, was ich komplett verstehen kann, dem ist Unrecht widerfahren. Er möchte, dass es Menschen gibt, die das anerkennen, die sagen, ja, es ist so, ihnen ist Unrecht widerfahren und das muss kompensiert werden. Und das hält den auch am Leben. Der ist jetzt 86 Jahre alt.
Zieht er mit der Nummer noch vor Gericht? Also ist er vor Gericht?
Ja, also jetzt Achtung. Oder? Wenn ich jetzt anfangen würde, an dieser Stelle zu erzählen, was diese Familie seit Jahren mitmacht, was diese Familie seit Jahren versucht zu erreichen oder wie die das versuchen, wie die an den Behörden scheitern, weil es ist wohl kein Einzelfall. Es gibt eine es gibt tausende Leute, denen diese verwaltungsrechtliche Rehabilitation fehlt. Und diese ganzen Behörden, die ja auch oft, sage ich mal, ostdeutsch geprägt sind und was man ja auch, wenn man beispielsweise ostdeutsche Medien mitverfolgt, MDR oder so. Mir ist das nur letztes Jahr so aufgefallen, als hier 30 Jahre Mauerfall war. Diese ganze Ostalgie. Also das Ding, das hat ja schon einen Namen auch. Mhm. Ostalgie. Das,
oh, guck mal,
das ist so verniedlicht.
Ne? Und so diese Nummer.
So, und damals, was gab's nicht? Kalten Hund. Also das wird ja alles auch so verniedlicht und so verschönt und so romantisiert im Nachgang. Mhm. Dass da Menschen an der Mauer erschossen worden sind, dass da Menschen verschwunden sind, dass da Familien auseinandergerissen worden sind, dass da Kinder zwangsadoptiert wurden, weil die Eltern wohl nicht linientreu waren und so weiter und so fort. Offensichtlich ist das alles schon so lange her, dass wir das gerne vergessen oder dass man das gerne vergisst. Und also ich will da niemandem was unterstellen, aber die Behörden tun nichts, um diesen Mann und diese Familie zu unterstützen, dass der seine verwaltungsrechtliche Rehabilitation bekommt. Im Gegenteil, da werden Gutachten erstellt aufgrund von Aktenlage, ohne dass man mit Menschen spricht und so weiter und so weiter. Da passieren Sachen. Das ist unglaublich. Und ich habe der Sina schon vor über einem Jahr gesagt, Mensch, du musst an irgendein großes Politmagazin, du musst irgendwie zu Frontal, du musst zum Monitor, du musst irgendwo groß hin, weil das Ding ist ein Kracher. Also das ist Wahnsinn. Guck mal,
ich find's total krass.
Man geht doch heutzutage davon aus, ey, 30 Jahre Wiedervereinigung, wir haben das aufgearbeitet, wir haben die Stasi-Akten, wir wissen da Bescheid, da dürfte doch nichts mehr im Argen sein. Und nein, das ist nicht so, da liegt noch ganz, ganz vieles im Argen und da sind immer noch ganz, ganz viele Menschen, denen das unfassbar zu schaffen macht. Diese Wiedervereinigung kann auch nur dann komplett vollzogen sein, wenn das alles wirklich aufgearbeitet ist, wenn das alles wirklich vom Tisch ist. Und wenn da nicht nur irgendwie dieser Gemeinschaftsgedanke beschworen wird, sondern wenn auch klar anerkannt wird, was da damals passiert ist und wenn man darüber redet und das eben ordentlich macht. Und ich finde es so, so traurig, dass da ein 86-jähriger Mann warten muss, dass ihm im Nachgang Recht widerfährt, weil man auch ganz klar merkt, die Behörden spielen voll auf Zeit, weil wie gesagt, da geht es um Geld.
Ja.
Es geht auch im Zweifel um viel Geld, 150.000 Euro ist kein Pappenstiel. Aber dass man dann so ein bisschen quasi hofft,
naja,
der Alte beißt ins Gras und die Jungen kümmern sich dann nicht mehr drum und dann können es ja bitte im Sande verlaufen. So. Das finde ich, also das... Ne, ich bin, ja, merkst schon, also da bin ich jetzt an dieser Stelle hier nicht die neutrale Journalistin, sondern sehr wohl die Freundin und sehe das wenig objektiv, sondern sehr parteiisch, klar, aber an dem Umstand ist ja nichts
ja.
zu deuten, also der steht im Raum, da sind tausende Leute, die auf ihre Rehabilitation warten, die sie immer noch nicht haben. So, und das alleine ist eigentlich schon ein Riesenkracher. Und ich finde es schön, dass ich das jetzt wenigstens in diesem Podcast erzählen konnte, in den 12 Minuten.
So.
Und übrigens,
ja?
Die Sina hat sich jetzt tatsächlich meinen Rat von vor schon einem Jahr zu Herzen genommen.
Ja.
Und hat ihren Mut zusammengenommen und hat die Chefredakteurin vom Spiegel kontaktiert.
Und was hat die gesagt? Machen die das?
Ja, also da ist jetzt,
cool.
Der Spiegel ist da jetzt dran. Das heißt, wahrscheinlich werden wir die ganze Geschichte und dann tatsächlich objektiv, journalistisch, hervorragend recherchiert, irgendwann mal in den nächsten paar Wochen, Monaten im Spiegel nachlesen können. Du, habe fertig.
Habe fertig.
Ernstes Thema, Schluss.
Soll ich ein launigeres machen?
Ja, komm, mach.
Geysir.
Ah, geil.
Ich sag nur Geysir.
Geil, geil, geil. Ich habe so gefeiert diese Woche.
Das ist so schön. Ja.
Magst du kurz zusammenfassen, worum es geht?
Ich versuche es. Also unsere Nachbarstadt Monheim.
Ja, ja, die Klassenstreber, ihr wisst Bescheid.
Die Streber, die
vielleicht
so gut
sollten wir das kurz
im
noch
Wirtschaften ja. sind, die sehr viele wunderbare Sachen für ihre Bürger schaffen. Zum Beispiel kostenlose Kita-Plätze. Dann schenken die Schulabgängern Interrail-Tickets.
Kostenlos.
Kostenlos.
Ja, damit die sich Europa angucken und echte Europäer
ja,
werden.
Es gibt überall WLAN, es sieht alles auch sehr hübsch aus da. Also... ich vergesse jetzt wahrscheinlich ganz viele mega tolle Sachen, die sonst noch so haben.
Unterm Strich können wir sagen, wir in Leverkusen sind verdammt neidisch auf die Monheimer, weil die also, sind halt so die Streber und die irgendwie mit den schönen, sauberen Autos fahren, während wir hier die alten Dreckschleudern haben, so ungefähr.
Ja, das ist so, wir sind so das Kind mit der Matsche im Gesicht.
Ja,
ne? So.
So. Wir sind quasi die Ossis im Vergleich zu den Monheimern. Wo wir gerade bei. Nein, also tatsächlich machen Monheim oder macht Monheim ganz objektiv gesehen, auch was Verwaltung angeht und wie die das angehen mit dem Wirtschaften und wie die beispielsweise auch große Konzerne in ihre Stadt locken mit den schönen Gewerbegebieten. Die machen das schon sehr clever und die machen das
so.
Abseits von alten Verwaltungsstrukturen und Parteienkrusten. Die haben da einen neuen, aktiven, agilen, parteilosen Bürgermeister und der schafft das ganz gut irgendwie, einen Haufen Leute, die Bock haben, was in der Stadt umzusetzen, hinter sich zu bringen. Also soweit, so neidisch.
Ja, das erkennen wir wirklich an.
Also, nicht neidlos, aber wir erkennen es
wir
an.
Wir erkennen es an und finden das auch ja, bewundernswert, sagen wir mal so. Also die kriegen das da schon, unterm Strich können die jubeln.
Durchaus, durchaus, so. Durchaus so.
Aber jetzt.
Jetzt können wir uns endlich über die Monheimer
jetzt
lustig
machen.
Können
wir uns ein bisschen lustig machen.
Nicht nur ein bisschen.
Weil die haben, offenbar haben sie ein bisschen zu gut gewirtschaftet. Jetzt haben sie offenbar so viel Geld übrig, dass sie sich sehr teure Kunst leisten.
Richtig, die Rich Kids aus Monheim haben gedacht, sie leisten sich mal für schlappe 600.000 Euro
wow.
einen Geysir. Also so ein künstlich. Also es ist quasi ein XXL-Springbrunnen. Ja? Bläst Wasser 12 Meter hoch in die Luft.
Das ist eine ganz wichtige Kunstinstallation.
Ja, ja.
Und dieses Geysir geht alle 64 Sonnenstunden hoch.
Alle 64 Sonnenstunden?
Ja.
Das heißt, es ist ja auch immer noch so ein...
Wann passiert? Wann passiert?
Zitat, ein mystischer Moment.
Geil.
Weil du ja nicht vorher weißt, wann wird das sein, ne?
So,
also du kannst jetzt eigentlich, kannst du in Monheim leben und das nie sehen, weil das so selten ist.
So, soweit so mystisch und kulturell und intellektuell wahnsinnig wertvoll wohl.
So, und jetzt kommen wir aber mal, so, die
wo
haben
hat man das Geysir
genau,
hingesetzt, ne?
Nicht,
wenn
nicht
ihr jetzt
einfach
denkt, irgendwo in so eine schicke Gartenanlage, in einem Park ähnlichen.
An den Rhein.
Ja,
an den Rhein hübsch,
so zum ne? Beispiel, da könnte
oder
man auch
so
direkt das Wasser nehmen, was da, ja nee.
Nein.
Falsch.
Der Geysir steht in der Mitte eines Kreisverkehrs. So, jetzt ist ja normalerweise der Sinn des Kreisverkehrs, dass man keine Ampeln benötigt und dass man schnell reinfährt und rumkommt und wieder rausfährt.
Ja, oder man könnte sagen, dass der Verkehr fließt. So, ja, richtig, aber wenn das Wasser fließt, dann fließt da nicht mehr der Verkehr.
Nee, sondern das Wasser. Denn damit da keine Unfälle passieren und so, haben die da auch extra eine Ampel hingebaut. Wenn der Geysir hochschießt, dann springt die Ampel auf Rot und dann kann da keiner mehr in diesen Kreisverkehr reinfahren. Pech gehabt. So. Da ist Geysirzeit.
Und da ist in alle vier Richtungen über 500 Meter Stau. Also je nachdem wann, also sie haben das halt mal getestet und da war es zufällig gerade Tag und irgendwie ein paar Autos unterwegs.
5 Minuten.
Und das dauert halt. Es. Ja, also diese Geysir-Dinge, also der sprüht, also ich habe es so verstanden, dass der 5 Minuten bläst quasi.
So habe ich das auch verstanden.
Aber diese ganze Ampelphase, das dauert, glaube ich, länger. Ich glaube, das dauert all in all fast 8 Minuten, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber hey, who knows,
mal.
Ist wurscht, ist es.
5 Minuten, also wir sind vom Radio. Ich kann dir erzählen, wie lang 5 Minuten sind. Da bluten euch die Ohren. Wenn ich 5 Minuten singe, dann denkt ihr so, wow, nach 30 Sekunden bitte aufhören. Nein, 5 Minuten sind wirklich, wirklich lang. Und deswegen, also viele Monheimer verstehen das auch nicht so richtig und sagen so, also Quatsch, da drehen die Autos wieder zurück und ist ja ganz schön, aber brauchen tue ich ihn nicht, den Geysir.
Ne? Ist ja auch so, dass wenn sich der Rückstau gebildet hat, braucht er auch eine gewisse Zeit, bis er sich aufgelöst hat. Ich finde es jetzt gar nicht mal voll. Also mein Zeitfaktor ist auch so, stell dir mal vor, du bist echt kurz vor knapp irgendwie beim wichtigen Vorstellungstermin und dann geht das Geysir los. Und du stehst da und du denkst dir, fuck. So,
das ist also, aber eine schöne Entschuldigung, wenn du dann irgendwie.
Ja, also, sorry, der Geysir unterbrach meine Fahrt.
Genau.
Ja, weil, also ich über so ein Geysir, das ist ja vielleicht auch ganz nett irgendwie, 600.000, gut, das ist eine anständige Summe, dass man da irgendwie Kunst haben will und denkt, das Preis-Leistungs-Verhältnis sei ein gutes, bleibt mal alles so irgendwie dahingestellt. Was ich am aller witzigsten in diesem Zusammenhang finde, ist, wie diese ganzen öffentlichen Stellen versuchen, dieses Ding schön zu reden.
Ne, also sind davon überzeugt.
Ich habe da, ne, ganz ehrlich, Überzeugung klingt für mich anders.
Findest du?
Also wenn da so ein, der Oberbürgermeister, wie heißt der nochmal, Daniel?
Zimmermann.
Da, so, genau, wenn der anfängt, über dieses Ding zu reden, also der ist normalerweise, ist der sehr kompetent, macht kurze, klare Sätze, du verstehst, was der will, von A nach B geht der sprachlich, ist alles schön und gut. Wenn der von diesem Geysir redet, dann macht er unheimlich viele Schachtelsätze und so. Und das ist, und dann müsste man, also dann meandert der so rum beim Reden. Und ich finde, genau das ist immer, das tun Menschen immer genau dann, wenn sie im Prinzip eigentlich nicht wissen, was sie sagen sollen. Wenn sie gerade versuchen, irgendwas schöner zu reden, als es eigentlich ist. Und diese, okay. wie hat er das heute, dieser eine O-Ton von ihm, das muss, Kunst muss man auch mal aushalten.
Ja.
Ja, das fand ich geil.
Super.
Also da hat er es wirklich auf den Punkt gebracht. Er hat dann irgendwie versucht, so Unvorhersehbarkeit des Lebens solle dieses Geysir verdeutlichen. Und was da nicht alles irgendwie reinzudeuten ist. Es ist sogar der Techniker, der zu Hause auf ein Knöpfchen drücken muss.
Ja, das ist es ja auch.
Er hat versucht, das sich irgendwie schön zu reden. Das ist lustig.
Die müssen, wenn dieser Geysir ausbricht, dann geht das auch nicht einfach so, sondern dann ist da auch immer irgendwie einer am Start, der
muss immer noch mal ein Mensch drauf gucken.
Genau, oder? Es muss immer noch mal ein Mensch kontrollieren, okay, können wir das denn jetzt machen wegen der Windverhältnisse und also du wirst sowieso schon sickenass, wenn du in dem Moment als Fußgänger da vorbeigehst, aber ja, auch das ist doch nicht durchdacht.
Nein, ist es nicht. Aber es ist Kunst. Es hat wenig mit Denken zu tun.
Kunst darf das.
Ja, du musst es fühlen. Mhm. Boah, wir sind hier so banausig unterwegs heute.
Ich habe ein grundsätzliches Kunstverständnis. Ich behaupte, dass ich mit manchen Kunstsachen kann ich echt was anfangen. Aber
stimmt, du hast das mir das diese Woche sogar erzählt. Auch dass
ja.
In der Vorkinderzeit warst du mit deinem Mann ganz oft auch auf
Kunstausstellungen. Ja, da sind wir oft mal so zu Kunstausstellungen oder so und mit den Kindern mal seltener, aber auch immer noch unterwegs. Teilweise nehmen wir die auch mit. Aber das übersteigt schon so ein bisschen das, was ich als, ja, in meinem Kunstverständnis ist das irgendwie anders.
Ich möchte das gerne mit einem Kommentar aus Hurz. Da unterstelle ich, dass da kein intellektueller Zugang. Also bei mir ist da echt kein intellektueller Zugang bei mir da. Ich finde es irgendwie ein bisschen albern, vor allen Dingen, wenn dieses Geysir gerade nicht ausbricht und du musst da zufällig lang, tu dies nicht als Fußgänger, weil die ganze Zeit da so ein Wassernebel unterwegs ist. Und zu zeigen, hier und geiles Geist hier, hier passiert was. Es ist so, also das Wasser als lebendes Element und Teil unserer Umwelt und ach, was da nicht alles Schönes irgendwie passiert. Aber du wirst dann nass, wenn du da lang gehst, auch wenn das Geist hier gerade nicht irgendwie in die Luft geblasen wird.
Es rauschelt immer so und da ist dann auch wahrscheinlich doch immer der Boden irgendwie feucht. Was machen die denn im Winter, wenn da Minusgrade sind? Ja,
Glatteis.
Bauen die dann noch eine Fußbodenheizung ein, damit es da nicht friert?
Ja, du, Geld genug haben sie in Monheim dafür. Und Klimawandel, scheiß der Hund drauf. Nein, keine Ahnung, was die da machen, aber es ist lustig. Also ganz ehrlich, dieser Geysir ist völlig unsinnig. Ich finde, eine nette Skulptur hätte es vielleicht auch getan und vielleicht auch für einen schlankeren finanziellen Kurs, ohne dass da auch noch jemand gucken muss. Kann ich das Geysir-Knöpfchen jetzt wirklich drücken nach den 64 Sonnenstunden oder nicht? Der Künstler, der das gemacht hat, also an Kreativität scheint es ihm nicht zu mangeln.
Nein.
Das durchaus. Und ansonsten sagen wir mal, Mensch, wir haben hier in Leverkusen Toluca und da dachten wir schon, das ist die Spitze der Steuerverschwendung. Und dann gucken wir nach Monheim und sehen, Leute, wenn ihr Kohle zu viel habt, gebt ihr die für noch unsinnigeres Zeug aus. Insofern verzeiht es uns, dass wir uns die nächsten, ich sag mal, 10 bis 15 Jahre über euch lustig machen werden, weil dieses Geysir, sorry, ist ein Hirnfurz.
Wir versprechen als Ausgleich, wir machen uns nur alle 60 Sonnenstunden darüber lustig. Oder?
Genau. Und damit noch seltener. Nee, gar nicht mal. Dann machen wir es öfter, als das Geysir ausbricht.
Na.
Ist egal.
Wir überlegen uns doch noch was zur Taktung.
Genau. Vielleicht bei jeder Vollmondphase oder so.
Oh.
Jedes Mal bei Vollmond machen wir uns dann über euch lustig. So. Hast du noch einen Gucktipp? Hast du irgendwie in letzter Zeit? Ich finde ja, du machst immer ganz tolle. Also die Diana Dahlmann ist eine ganz hervorragende Serien- und Guckempfehlerin, finde ich.
Ohne Netflix.
Ja.
Ich habe ja kein Netflix.
Ja, aber deswegen, alles, was du mir empfiehlst, kann ich auch wirklich gucken, weil Amazon Prime habe ich.
Ja, was habe ich denn noch geguckt in letzter Zeit?
Hast du in letzter Zeit was geguckt, was du gut fandest?
Ja, das Oktoberfest. Das Oktoberfest habe ich geguckt.
Oh, tatsächlich, guck an, die vom Privatradio loben eine Miniserie aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, wir haben sowas wie Standesdünkel hier nicht.
Nein.
Das ist wirklich eine geile Serie.
Was gut ist, ist gut.
Also, tatsächlich. Habe ich schon letzten Sonntag durchgewünscht.
Ja. Ansonsten bin ich nicht zu so viel gekommen. Ich habe tatsächlich auch mal gelesen und sowas. Gucktipp sonst halt, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Oktoberfest 1900 ist noch in der Mediathek bei der ARD drin.
Ja, ist im Ersten.
Im Ersten lief das. Auch hier tolle deutsche Schauspieler, geile Optik.
Ja, super.
So ein bisschen, wenn euch Babylon Berlin gefallen hat, wird euch das auch auf jeden Fall gefallen.
Ja. Absolut.
Hast du sonst noch was du empfehlen könntest?
Ich lese gerade was Schönes.
Erzähl.
Das ist jetzt nicht so der It-Geheimtipp, sage ich jetzt mal. Weil ich habe es mir tatsächlich gekauft, weil es auf der Spiegel-Bestsellerliste war.
Aber das ist doch egal.
Der Gesang der Flusskrebse. Ist ein schöner Kriminalfall. Ich bin eigentlich keine Krimi-Mimi, muss ich mal sagen. Ich mag Horror nicht. Ich finde es immer ganz geil, wenn so ein bisschen Sci-Fi dabei ist. Ist aber da nicht. Es ist eine Familiengeschichte. Also, wo fange ich an? Was erzähle ich darüber? Ja, der Sebastian. Ich habe immer die Sebastian-Schere im Kopf. Der Sebastian Pulli, mit dem ich normalerweise hier podcaste, der tritt mich unter dem Mischpult. Geht zu Spoilers zu viel. Deswegen bin ich da mittlerweile so vorsichtig. Also es geht um eine junge Frau, die in prekären finanziellen Verhältnissen groß wird. Die Mutter haut dann ab, ihre Geschwister auch, weil der Vater ein Säufer ist und auch nichts zu Wege bringt. Und diese Frau ist also so eine ganz, die hat eine besondere Form von Intelligenz. Also die ist sehr, die weiß alles über Tiere und Pflanzen. Die wächst in so einer Sumpflandschaft auf und da wird dann eben eine Leiche gefunden. Die Leiche eines jungen Mannes. Mhm. Und diese Geschichte ist Familiengeschichte. Es ist phasenweise auch ein bisschen romantisch. Es ist aber kein klassischer Liebesroman. Es ist auch kein wirklich klassischer Kriminalroman. Es ist toll erzählt, es malt unheimlich viele Bilder im Kopf. Also du bist sehr, diese Sprache ist sehr bildlich. Du hast also dieses Kino im Kopf.
Aber ne? Ohne dass das total so, was ich ja manchmal nicht mag, sind so, wenn dann so über Seiten hinweg die Moorlandschaft.
Nein, und, das nicht. Oh, nein, nein.
Das brauche ich nicht. Also,
nee. Und es wird auch immer mit, das wird auch immer so schön mit also das, sie tut das immer, die Autorin tut es immer dann nur, wenn es der Handlung zuträglich ist.
Ah,
also,
sehr gut.
Es ist quasi wie eine Zutat. Wenn du dir dieses Buch als Essen, ich habe immer Essensmetaphern, ohne Witz, liegt daran, dass ich es auch gerne tue. Also wenn du dir diesen Roman als Gericht vorstellst, dann ist quasi das Setting, was sie da aufmacht, mit wenn die diese Moorlandschaft und diesen Sumpf so beschreibt und wie es da aussieht, ist das nur ein Gewürz.
Okay.
Aber es ist nicht die Hauptzutat.
Ja.
Aber das macht sie ganz großartig. Also es ist wirklich ein wunderschönes Buch. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein wahnsinniger, hipper Geheimtipp, weil das
muss
haben,
ja nicht, aber trotzdem
haben neben mir wohl auch ganz viele Leute gemerkt, dass das Buch gut ist.
Ja, aber das macht ja nichts. Haben ja trotzdem noch nicht alle vielleicht, weil ich war immer abgeschreckt so ein bisschen von dem Titel und habe das mehr so in die, so gedanklich in die Rosamunde Pilcher-Ecke
gepackt.
Nein,
gehört's gar nicht
aber
hin.
Aber das stimmt ja gar nicht.
Nee, gehört's nicht hin.
Deshalb ist das doch gut, wenn du das nochmal so klargestellt hast. So. Siehste. Also. Jetzt wissen alle Bescheid, was sie fürs Wochenende planen können.
Einmal nach Monheim fahren und sich über einen Geysir kaputt lachen, genau. Den man nicht sieht, weil vermutlich schaffen wir es am Wochenende nicht auf 64 Sonnenstunden.
Nee.
Der ist auch, glaube ich, noch nicht am Start. Ne? Wann wird der eingeweiht? Nächste
Morgen.
Woche? Morgen.
Morgen.
Tag der Deutschen Einheit.
Ja, klar.
Oh, toll. Toll.
Deshalb, das wird jetzt bald in den Geschichtsbüchern stehen. Nicht mehr hier.
Feiert Monheim mit einer Kunst.
Wird der 3. Oktober in Deutschland nicht mehr mit dem Tag der Deutschen Einheit verbunden sein?
Der Tag des Geysirs.
Das ist dann der Tag, an dem der berühmte Geysir in Monheim in Betrieb gegangen ist.
Warte mal ganz kurz, die Schule ruft an. Ich müsste noch mal kurz ans Telefon.
Ja.
Schmalfeld?
Ja, guten Tag, Frau Schmalfeld.
Grüß Sie.
Der Tom steht hier vor mir, sagt kein Wort. Hat tierische Kopfschmerzen, der müsste abgeholt werden. Geht's nicht gut.
Ich bin noch in Leverkusen.
Ja, Moment, ich frage ihn mal gerade.
Ob er alleine rein kann?
Du alleine?
Ja, rein kommt er.
Frau Schmalfeld?
Ja.
Ja, achso, ich dachte, Sie hätten gerade was gesagt.
Ja, ich sag gerade, rein kommt er, auf alle Fälle. Ich kann das uns auch übers Handy aufmachen, unsere Tür, das ist kein Problem.
Also, ja, okay. Ja, traust du dir das zu, Tom? Ja, er traut sich das zu. Dann
alles klar, vielen Dank. Für Sie ein schönes Wochenende.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Ne?
Tschüss.
Das sind die Anrufe, die man liebt.
Ja. Ihr merkt, Leben mit Kindern ist nicht langweilig.
Nein.
Oh, willst du vielleicht noch ganz, komm, die Geschichte von deinem Sohn, die ist so süß.
Die mit Musik und so.
Ja. Erzähl die doch nochmal, okay. Dann machen wir auch hier einen Deckel drauf.
Dann hauen wir in den Sack. Also, mein Sohn, vierte Klasse, Anfang vierter Klasse,
saß... Und ein entzückender, schlauer Sohn. Ein wirklich cleverer Typ.
Dachte ich.
Nein, ist auch so.
Ist er auch.
Ist auch so. Also ich meine, hallo, das musst du ja auch erstmal zusammenbringen, auf was für einen Gedanken der gekommen ist. Der ist schon schlau.
Also, wir saßen also gemeinsam mit meiner Mutter am Tisch und das Kind erzählte aus der Schule und erzählte von seinem Musiklehrer und der Musikunterricht und es wäre schön gewesen und. Und dann sagte meine Mutter, oh Mensch, kannst du eigentlich auch schon Noten lesen? Und das Kind sagte, ja klar. Und ich dachte so, echt, der kann Noten lesen? Das ist ja
mein
cool.
Sohn, das Genie.
Mensch, ne? Und die Oma war dann auch sehr stolz. Ja, das ist ja toll, dass du Noten lesen kannst. Und dann sagte das Kind, ja klar, sehr gut, ist eine 1. Gut, ist eine 2. Befriedigend, ist eine 3. So, wir lagen unter dem Tisch vor Lachen, ne?
Das ist so süß.
Ja. Und er hat es erst überhaupt nicht verstanden, aber danach konnte er doch mitlachen. So.
Aber ganz ehrlich, guck mal, das ist so, ich habe vorhin schon gesagt, das ist so einer, der kommt durchs Leben.
Ja, tatsächlich. Ne? Der kann sich auch chamäleonartig immer seinem Umfeld so anpassen.
Mega.
Also ich würde ihm auch sagen können hier, gehst du Wochenende mit zu Schmalfels, ne? Und so, dann hätte der ein super Wochenende mit euch. Obwohl der euch vorher vielleicht gar nicht kennt. Der assimiliert sich.
Ja, nee, das ist, und ganz im Ernst, also so, kannst du das schon? Na klar kann ich das. Noten lesen, gar kein Problem. Ist so, So ein cleverer Typ. Also ruckzuck irgendwie bei der Hand mit der richtigen Antwort. So in seine. Ist doch super. Also ja. Klingt doch besser, wenn er sagt, die Noten lesen, C, D, E, F, G, ah, das ist so ein bisschen noch und keine Ahnung. Ich fand's mega. Also mir das heute erzählt hast, ich fand's mega. Es ist einfach auch, es ist ein bisschen drollig. Ist ein bisschen drollig. Also Kinder, großer Daumen nach oben. Es macht so Spaß, wenn man Kinder im Leben hat. Wenn es die geliehenen sind, manchmal sogar noch ein bisschen mehr, als wären es die eigenen. Aber ein Leben ohne Kinder wäre sehr, sehr traurig, dunkel, arm und mit deutlich weniger Lachen.
Das stimmt. So. Schönes Schlusswort, Carmen.
Amen. Bis zum nächsten Mal.
Jo, schönes Wochenende euch.